Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Donnerstag, 9. Juli 2026, Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich. Und heute mit den Schlagzeilen der Weltwirtschaft und dem Investor Leonhard Fischer, der da in beneidenswerter Umgebung mit dem Soundtrack des Südens von einigen Grillen im Hintergrund sich jetzt tiefenentspannt den ökonomischen Nachrichten widmen wird. Lieber Leonhard, ganz herzlich willkommen. Darf man sagen, wo du dich jetzt aufhältst, oder ist das top secret?
Top Secret ist es nicht, in einer schönen Balearen-Mittelmeerinsel.
Wunderbar. Ja, und ja, wie sieht es bei euch aus? Ist es unerträglich heiß? Ist es angenehm? Was macht das Mittelmeer?
Na, man flüchtet ja aus der Hitze Mitteleuropas inzwischen in den Süden ans Meer. Es ist warm, aber nicht unerträglich heiß. Kommt ja jetzt wohl wieder die nächste Hitzewelle auf euch zu dort in Zürich, wo ich allerdings auch wieder hin muss nächste Woche. Also ich komme in die Hitze zurück.
Also ich bin jetzt in meinem Büro hier im dritten Stock in unserem Geschäftshaus. Das ist eine alte Villa aus der Jahrhundertwendezeit ohne Klimaanlage. Aber wir managen mit den althergebrachten Methoden von Abdunkelung und Luftzug, bringen wir es doch zustande, ein einigermaßen erträgliches Ambiente herzustellen. So, also steigen wir mal ein in die Diskussionen. Ich bin ja immer noch unter dem Eindruck meiner Russlandreise, habe da mit verschiedenen Leuten gesprochen. Ich habe jetzt soeben das Interview gemacht, meine wöchentliche Show da mit Wladimir Solovyov, und ich habe sie schon erzählt, da ist also richtig die Post abgegangen, wir sind also uns fast schon an die Gurgel gesprungen als Publizisten, Darth Vader gegen Obi-Wan Kenobi, aber man merkt schon jetzt da die Situation in Russland, diese Drohnenangriffe, jetzt die NATO, die sich da in Ankara so hinter Zelensky stellt, Donald Trump, der vom Putin-Versteher zum Zelensky-Unterstützer mutieren könnte. Da wird wieder viel gerätselt. Das löst natürlich Stress aus und trägt zur allgemeinen Unruhe bei. Und wir lesen jetzt die Schlagzeilen heute Morgen in den deutschen Medien auch. USA fliegen weitere Angriffe auf Iran, Golfstaaten unter Beschuss. Also auch da geht das Ganze, die ganze Misere geht da wieder los. Was ist da dein Ökonomenblick, dein kaufmännischer Blick auf diese Unruhe, auf diesen Krieg?
Naja, der kaufmännische Blick ist einer gewissen, ja fast schon zunehmenden Apathie. Denn die Kapitalmärkte reagieren überhaupt nicht mehr auf diese Sachen. Also gut, es gab gestern mal für ein paar Minuten, ging der Aktienmarkt runter, ein paar Stunden, aber kleinere Bewegung. Und ist im Grunde genommen wieder dahin gegangen, wo er vorher war. Also man muss sich die Frage stellen, ist das das Ergebnis einer wirklich wahnsinnig gestiegenen Resilienz der Weltwirtschaft gegen irgendwelche Formen externer Schocks, inklusive Rohölpreise und so weiter? Oder ist es inzwischen auch ein schon fast zynisches Desinteresse, um es mal auf den Punkt zu bringen, am Agieren Donald Trumps? Also wir müssen auch über das Zweite nachdenken, denn selbst wenn du sagst, ja, in dieser NATO-Meeting hat er sich überraschend ja zurückhaltend zu seinen NATO-Freunden und positiv zur Ukraine verhalten, dann könnte das auch einfach nur daran liegen, dass er natürlich selber nicht mehr weiß, wie er aus seiner Iran-Thematik rauskommt, ob er eskalieren soll, was er ständig ankündigt, um es dann ja nicht zu tun. Die Kapitalmärkte scheinen zu so einer Einschätzung gekommen zu sein, dass sie ihn einfach in diesen Punkten gar nicht mehr ernst nehmen. Denn die faktische Nichtreaktion auf seine Ankündigung, das Waffenstillstand zu beenden und eventuell sogar eine dieser strategisch relevanten Inseln erobern zu wollen, das hätte eigentlich, müsste man eigentlich schon mehr, na, sagen wir mal, Sorge erwarten. Und die Reaktion ist halt null, 0,0. Und ich glaube, dass wir es zunehmend mit einer Einschätzung von Donald Trump zu tun haben, die in dieser geopolitischen Angelegenheit darauf hindeutet, dass er nicht wirklich ernst genommen wird mehr. Das ist jetzt einfach mal eine Theorie, was ich übrigens auch für gefährlich halten würde. Aber man kann es sich fast gar nicht mehr anders erklären.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank. Eine vielleicht theoretische Anschlussbemerkung. Märkte sind ja, da kennst du dich besser aus, Märkte sind ja Informationsverarbeitungssysteme mit Preisen, in denen Kundenbedürfnisse, Erwartungen für die Zukunft, zum Teil auch irrationale Vorstellungen, irgendwie miteinander abgeglichen werden. Und deshalb haben ja die großen liberalen Theoretiker, allem voran ein Friedrich August von Hayek, die haben ja immer festgehalten, dass die Informationen, die der Markt vermittelt, die Realität besser abspiegeln als das Geschwätz und das Gerede der Politiker und der Medien. Und jetzt kann man aus dieser Ungerührtheit, könnte man ja ableiten, dass die Märkte offensichtlich die Welt als viel stabiler anschauen und als weniger bedroht, als zum Teil ich das mache mit meinen Eskalationsszenarien, mit meinen Weltkriegsbefürchtungen, die ich hier geradezu dröhnend mit Pathos vorgetragen habe, aber aus einer echten Sorge heraus. Also haben die Märkte hier etwas erfasst, was ich übersehe, was ich in meiner Schlagzeilenfixiertheit, in meiner Politikorientiertheit nicht gemerkt habe, ist unsere Welt in einem viel besseren, viel stabileren Zustand und all diese Chameneis, diese Trumps und diese Putins und Zelenskis und wie sie alle heißen, Macrons, die führen da zwar ein absurdes Theater auf, ein gefährliches auch, aber am Ende des Tages ist das reale Leben, wie es sich eben in den Märkten abbildet, gemäß dieser Theorie, das ist viel stabiler. Also können wir uns doch etwas zurücklehnen?
Ja, Roger, auf jeden Fall muss ich dir leider die unangenehme Nachricht übermitteln, dass deine äußerst besorgten Analysen vom Markt völlig ignoriert werden. Eben. Denn sonst müsste er ja etwas zeigen, unabhängig davon, was die Preise machen, aber er müsste zumindest Volatilität zeigen. Und das eigentliche Paradoxon ist ja schon fast, dass in einer Zeit, in der wir alle, auch alle Eliten, Politiker, Journalisten von Krisen, Gefahr und Bedrohung sprechen, die Volatilität, also die Schwankungen des Marktes, immer geringer werden. Das ist jetzt entweder so eine Art, ja, präapokalyptische Apathie, also die Ruhe vor dem berüchtigten Sturm. Oder aber, wie du zu Recht sagst, der Markt hat die Informationen schlauer verarbeitet und kommt zu dem Ergebnis, dass wir das alles kolossal übertreiben. Ich glaube, dass wir einen Faktor im Westen viel zu wenig einschätzen und unterschätzen. Und das ist der Einfluss Chinas. China ist im Moment der ganz große Moderator in dieser ganzen Angelegenheit. Der Ruhepol. Und da es aber inzwischen nicht mehr ein kleines Land ist, sondern die größte Volkswirtschaft der Welt, wenn man es ist zweitgrößte, wenn man den US-Dollar nimmt, aber wenn man die Kaufkraftadjustierung des Dollars macht, wäre sie sogar die größte. Sie ist ein absolutes, auch finanzielles Machtzentrum geworden. Sie ist der relevanteste Marktteilnehmer an den Rohstoffmärkten der Welt. Und sie verhält sich in einem Maße rational. Und was noch viel interessanter ist, sie verhält sich in einem Maße interessiert daran, die Weltwirtschaft stabil zu halten, dass es schon fast ja angsteinflößend ist, das zu beobachten. Und auch Russland kann es sich gar nicht erlauben, gegen China einfach vorzugehen, außer es würde sich komplett isolieren in einer Art suizidalen Akt. sich selber fast selbstzerstörerisch agieren. Das kann man nicht ausschließen, aber gegen China kann Russland nicht agieren und China wird Russland niemals erlauben, in diesem Sinne Atomwaffen einzusetzen. Genauso ist es aber auch mit Amerika. Donald Trump hat mit China einen riesen Handelskrieg gestartet letzten Sommer und ist auf die Nase gefallen. Anders kann man es nicht formulieren. Er ist komplett auf die Nase gefallen, weil die Chinesen einfach gesagt haben, super, dann kriegst du keine seltenen Erden mehr. Die Europäer, die haben ja eigentlich fast inzwischen so eine Art Nichtverhältnis mit China, weil sie sich eigentlich über China aufregen und zu Recht, da China mit seinen Industrieexporten der europäischen Wirtschaft wirklich Schaden zufügt im Moment. Aber sie haben auch keine Antwort darauf. Das heißt, China steht da einfach und wirkt ausgleichend auf das gesamte System. Und vielleicht ist das der wahre Grund. China wirkt auch ausgleichend auf die Weltwirtschaft. China verhält sich ungeheuer rational. Also das, was mal die Stärke des Westens war, also dieser sozusagen rational denkende, pragmatische Wesen des Liberalismus, scheint im Moment, zumindest was die Weltpolitik betrifft, das Verhaltensmuster dieses ja eigentlich autoritären Systems in China zu sein. Wir reden viel zu wenig über China, wir verstehen es viel zu wenig, aber ich möchte nochmal wirklich ganz klar die These wagen, ohne den moderierenden Einfluss der Chinesen wäre wahrscheinlich die weltpolitische Lage in der Tat explosiver. Zumindest wäre der Ölpreis höher gegangen, denn auch dort haben sie durch eine massive Einschränkung ihrer Importe sofort dafür gesorgt, dass die Sache nicht außer Kontrolle geraten ist.
Das ist hochinteressant, was du sagst. Ich meine, da könnte man ja festhalten, dass eben diese für uns jetzt etwas gespenstische Ruhe an den Aktienmärkten im Grunde ein fundiertes, ein sachlich gerechtfertigtes Vertrauen in China ausdrückt, dass im Grunde die Märkte schon abbilden, dass dieses Schlagzeilentheater da, dieser Zirkus mit Trump und dieser ja für uns so erbitterte Krieg in der Ukraine, das sind gar nicht die absolut entscheidenden Ereignisse auf dieser Welt, sondern das entscheidende Ereignis, die Big Story, ist eigentlich der große Beruhiger China. Der Weltfrieden liegt in den Händen von China und die Märkte vertrauen China mehr als dem Westen, als den Amerikanern, lassen sich von dem nicht beirren. China ist der Stabilitäts- und Vertrauensanker der Welt am 9. Juli 2026.
Roger, du hast es jetzt sehr pointiert ausgedrückt, aber ich würde es genauso grundsätzlich unterschreiben, mit nur einer Einschränkung. Die Ruhe der Märkte vor den geopolitischen Sorgen. Die Frage, ob die Märkte ökonomisch überbewertet sind, wo wir vielleicht auch gleich noch kurz zu kommen, das ist eine andere Frage. Aber die Tatsache, dass die Volatilität so niedrig ist, unabhängig mal vom Preisniveau, die Tatsache, dass die Märkte faktisch kaum noch auf diese potenziellen geopolitischen Eskalationen reagieren, die einem ja wirklich auch persönlich größte Sorgen machen, das ist für mich Ausdruck dieser zwei Dinge. Sie nehmen Donald Trump, glaube ich, nicht mehr wirklich ernst und Sie betrachten China als den großen, rational agierenden Ruhepol. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass ich sagen musste, warum habe ich mich geirrt, dass nach 8 Wochen Hormuz-Schließung der Ölpreis nicht höher gegangen ist als 100, 110 Dollar, in der Spitze mal 120. Der hätte eigentlich auf 200 gehen müssen, nach normaler Logik. Ja, einer der entscheidenden Faktoren war, dass China einfach ein Drittel weniger Öl importiert hat, 5 Millionen Barrel am Tag. Und das war der wahrscheinlich entscheidende Swing-Faktor, dass auch die asiatischen Nachbarn noch genug Öl bekamen. Die haben ja sogar eigene schon gekaufte Tanker am Ende nach Indien und woanders umgeleitet. Also China verhält sich in einem Maße rational. Wir reden zu wenig darüber. Wir respektieren das Land immer noch zu wenig. Wir sind wahrscheinlich immer noch unter dem Eindruck der letzten deutschen Außenministerin, die meinte, China belehren zu müssen. Wir müssen das Land viel ernster nehmen, viel genauer beobachten, um zu verstehen, was sind dort die Triebkräfte, warum verhalten die sich so, was sind deren strategische Ziele. Wir sind immer noch viel zu sehr auf uns und unsere 20. Jahrhundertgeschichte fokussiert. Das würde ich, das ist eine feste Auffassung, die ich habe, ja. Sonst müsstest du doch, kann ich eine ganz kleine, jetzt völlig vom Thema abweichende Randanekdote. Letzte Woche las ich wieder, oder waren Diskussionen im deutschen Fernsehen, wo das Migrationsthema unter diesem, auch in der Schweiz die Diskussion, wir brauchen Fachkräfte. Jetzt lassen wir mal dahingestellt, ob das auch wirklich alles Fachkräfte sind, die da einwandern. Aber das mal völlig außer Acht gelassen. China hat auch dazu eine andere, dezidiert andere Antwort. Sie setzt komplett auf die Robotisierung ihrer Wirtschaft. Sie will das demografische Thema damit lösen, dass sie im Grunde genommen sagen, wir ersetzen, wir nutzen KI und Robotik und werden am Ende froh sein, dass wir einen demografischen Rückgang haben, weil wir gar nicht mehr diese Menge Arbeitsplätze benötigen in 10, 20 Jahren. China hat in den letzten 5 Jahren mehr Robotertechnik installiert als der gesamte Rest der Welt. Das sind unheimlich interessante Positionen, die China nimmt. Ob die richtig oder falsch sind, wird die Zukunft zeigen. Aber wir sollten uns dieses Land, wir sollten es ernster nehmen, als wir es immer noch tun. Wir sind viel zu europazentrisch. Die Russen sind auch viel zu europazentrisch. Die leben auch das 20. Jahrhundert immer noch nach. Die Europäer leben das 20. Jahrhundert nach. Und die Amerikaner haben einen Präsidenten, der irgendwas macht, während der Westen Amerikas, also die dynamische Tech-Region Kalifornien, inzwischen auch Texas, einfach die Welt neu erfindet. Ich glaube, dass wir da so ein bisschen, ja, die Märkte scheinen auf jeden Fall zu glauben, dass das die relevanteren Themen sind, als diese klassischen geopolitischen grauenhaften Dramen. Ich meine, dieser Krieg in der Ukraine ist ein grauenhafter Krieg. Und die Situation im Iran ist grauenhaft und im Mittleren Osten. Aber sie haben nicht mehr, auf jeden Fall nicht an den Märkten die Relevanz, die sie noch vor 20 Jahren gehabt hätten. Roger, vor 20 Jahren hätte es einen Kollaps gegeben, es hätte unheimlich volatile Märkte gegeben.
Es ist interessant, was du sagst. Ich möchte das einmal noch kurz rausstreichen. Diesen Gedanken müssen wir packen, dass in China die demografischen Probleme nicht gelöst werden durch Zuwanderung und demografisches Wachstum, das ist bei uns das Mantra, sondern die sagen, nein, Robotik, Produktivitätssteigerung, das ist ein Riesending. Zu Europa noch eine kleine Seitenbemerkung. Europa hat auf einer anderen Tabelle, nicht der Aktientabellen, sondern in den Fußballtabellen, behauptet sich Europa nicht schlecht. An diese Fußball-WM stellen wir fest, es ist die WM der Europäer. Und das ist ja noch ein interessanter Befund.
Ohne Deutschland.
Ohne Deutschland, ja genau. Aber andere europäische Länder machen das sehr, sehr gut. Man hat die Brasilianer sind weg und so weiter. Was sagst du als Kaufmann, als Ökonom und vielleicht auch als Fußballfreund? Was sagt uns die Stärke des europäischen Fußballs über den Zustand Europas aus, was wir vielleicht übersehen, wenn wir sonst nur die trübseligen Nachrichten über Europa lesen?
Naja, es sagt aus, dass wir in all den Dingen, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, Automobilindustrie, Fußball, naja, dazu können wir auch die schönen Handtaschen von Chanel, Hermès und Louis Vuitton zählen. All die großen Erfindungen, Kreationen des 20. Jahrhunderts beherrscht niemand nach wie vor besser als die Europäer. Weshalb ich dir von den Balearen eine frohe Kunde verkündigen kann. Wenn du in Restaurants gehst, insbesondere bei denen, die tendenziell etwas teurer sind, wenn du dir den Immobilienmarkt anschaust, wer ist die treibende Kraft? Die Amerikaner. Ihre Liebe zu Europa haben sie behalten und ihre leicht, aber ich möchte schon fast wirklich boshaft sagen, leicht verdienten Dollars an den ewig steigenden Börsen Amerikas wandeln sie gerade mit großer Freude in Europa um. Nein, Europa ist ja kein verlorener Kontinent. Europa tut sich nur unheimlich schwer, Anschluss an das 21. Jahrhundert zu finden. Und zwar ökonomisch, technologisch und meiner Meinung nach auch intellektuell.
Ein großes Problem. Ich hatte gestern jetzt etwas außerplanmäßig in unserer Sendung noch ein Gespräch mit einem Unternehmer, der Deutschland sehr gut kennt, Europa sehr gut kennt, großer international tätiger Unternehmer. Und er hat mir gesagt, das mit Abstand größte Problem in Europa, für das niemand eine Lösung hat und die Demokratie vielleicht auch keine Lösung bringen kann, sind die Sozialstaaten. Und die gute Nachricht ist, dass man in Deutschland wenigstens noch über eine Rentenreform diskutiert, wenn auch nicht mit jetzt berauschenden Resultaten, wohingegen in Frankreich ja nicht einmal der Ansatz einer Diskussion geführt wird. Und diese Sozialstaaten erdrücken doch alles. Wie siehst du das eigentlich? Ist dieser so, sind wir eigentlich verdammt dazu, in Europa von diesen gewaltigen Sozialstaaten in den Abgrund jetzt gerissen zu werden?
Wenn du die ökonomischen Fakten betrachtest, ist es noch erschreckender. Die Rentenversicherung in Deutschland, also die sogenannte gesetzliche, die berühmt-berüchtigte, verbraucht ungefähr 10 plus den Staatsanteil, also 12,5% des Bruttosozialproduktes. In Frankreich ist es über 15% und in Frankreich macht man wirklich keinen Ansatz. In Deutschland ist diese Zahl übrigens relativ stabil. Das Hauptproblem des deutschen Sozialstaates sind inzwischen Sozialtransfers und die Migration in die Sozialsysteme. Das ist übrigens das Thema, das Deutschland nicht angeht. Also es versucht sich jetzt über die Rentenversicherung daran zu tasten. Aber natürlich, also ich würde nicht mal sagen, dass die Sozialsysteme das größte Problem sind. Die Sozialsysteme werden zum größten Problem, weil wir kein Wirtschaftswachstum mehr haben. Mhm. Und dann sind diese Sozialsysteme vorne und hinten nicht mehr finanzierbar. Warum haben wir kein Wirtschaftswachstum? Ich wage auch dazu noch mal eine gewagte These. Die Sozialsysteme sind das strukturell größte Problem der Staatsfinanzen in Europa. Das fehlende Wirtschaftswachstum in Europa hat ganz entscheidend mit einem völlig veralteten Finanzsystem zu tun. Mhm. Die Europäer sind aus der Krise 2008 rausgekommen mit dem völligen Schock, dass die Banken versagt haben und eigentlich kollektiv pleite waren. Da ihnen nicht erlaubt wurde, pleite zu gehen, wurden sie alle gerettet. Und als Folge der Rettung hat man gesagt, jetzt werden wir sie so kontrollieren, dass sowas nie wieder passiert. Das ist ja auch eine vernünftige und logische Verhaltensweise. Sie hat nur dazu geführt, dass das Finanzsystem, das in Europa von Banken dominiert wird, im Grunde genommen voller Angst zu einem bürokratischen Prozess geworden ist und nicht in der Lage ist, die Risikoinvestitionen, das Risikokapital in die Unsicherheit zu investieren. Die Zukunft ist aber unsicher. Und wenn sie mit Technologie verbunden ist, ist sie doppelt unsicher. Eine einfache Zahl dazu. 80% des Kreditvolumens in Amerika wird durch Nichtbanken bereitgestellt. Nur 20% in Europa. Wir haben nicht genug Risikokapital. Wir haben in jeder Hinsicht, wir haben zwar eine riesige Sparquote, aber unsere Sparquote finanziert den amerikanischen Wirtschaftsaufschwung. Europa braucht eine tiefgreifende Diskussion über die Veränderung seines Finanzsystems, die darauf hinauslaufen muss, die Banken müssen konsolidieren, die Banken müssen an Bedeutung verlieren im Finanzsystem. Wir brauchen mehr Nichtbanken. In Amerika ist das übertrieben inzwischen. Wenn du mich fragst, wo die nächste Finanzkrise herkäme, dann käme sie aus dem Nichtbankensektor. Wir haben ja mal über Private Credit und anderes gesprochen. Aber was Amerika vielleicht übertreibt, macht Europa zu wenig. Wir brauchen mehr Risiko. Wir müssen mehr Risikobereitschaft haben. Stattdessen verbeißen wir uns in die ewigen Diskussionen über unsere Sozialsysteme. Und dazu braucht man keinen Nobelpreis, um zu sehen, mit den Wachstumsraten, die wir jetzt haben, sind unsere Sozialsysteme nicht mehr finanzierbar. Punkt. Jetzt ist aber die Frage, sind die Sozialsysteme der Grund, warum wir kein Wachstum haben? Oder gibt es andere Gründe, warum wir kein Wachstum haben? Mhm. Und da bin ich noch nicht so einfach, mich hinzustellen und zu sagen, das sind alles die Sozialsysteme in Schuld. Wir haben einen Teil der Schuld, aber das ist weniger das Rentensystem, sondern diese völlige Versorgungsmentalität, die Länder wie Deutschland entwickelt haben, auch gegenüber Einwanderern. Es kann nicht sein, dass du so einfach in die Sozialsysteme einwandern kannst und deine Gesundheitsversorgung und alles genauso gut gestellt ist, fast so gut gestellt ist, als ob du immer Bürger dieses Landes gewesen wärst. Das ist moralisch nicht richtig, sorry. Und es ist vom ökonomischen Anreiz her so ungefähr das Dümmste, was du machen kannst, ja, weil du Einwanderung in die Sozialsysteme produzierst. Aber die Sozialsysteme sind für mich nicht die Kernursache des europäischen Dilemmas. Die sind nicht mehr finanzierbar, weil wir nicht wachsen. Aber wachsen tun wir nicht, weil wir keine Risikobereitschaft haben, weil wir nicht das Neue wagen, sondern am Alten verzweifelt festhalten.
Aber Sie sind eben ein Symptom, diese Sozialsysteme sind ein Symptom der großen Lüge in Europa, die übrigens die große Lüge des Sozialismus ist, dass der Staat die Lebenslasten der Menschen auf sich nehmen kann. Dass der Staat sozusagen diese fremdfinanzierten Lebensentwürfe schafft. Ja, du musst dir keine Sorgen machen, wir können für dich schauen, du bekommst das, der bekommt das, die Migranten bekommen ihr sogenanntes Bürgergeld. Im Grunde muss niemand mehr arbeiten. Und am Schluss braucht das immer mehr Geld. Wer zahlt die Steuern? Das sind am Schluss die Unternehmen. Sei es, indem sie selber Steuern zahlen oder indem sie Angestellte haben, die dann mit diesen Löhnen ihre Steuern zahlen. Man nimmt immer mehr Geld aus der Wirtschaft. Die können immer weniger investieren. Man reguliert immer mehr. Man hat immer mehr Bürokratie. Und am Schluss sind wir an dem Punkt, den du jetzt beschreibst. Das ist die Kastrierung des Finanzsystems. Jetzt hast du ja in deinem Leben immer im Finanzsystem gearbeitet. Du bist so quasi ein Shootingstar der internationalen Finanzwelt gewesen. In den 90er Jahren bist du da als junger Mathematiker in der kürzester Zeit da in die oberste Umlaufbahn der Geschäftsleitungen gekommen, Dresdner Bank und so weiter, ganz oben dabei. Wenn du diese Finanzwelt in Europa von damals mit den Schweizer Banken, den deutschen Banken, die ja immer etwas mehr reguliert waren als die Amerikaner, wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was wir heute haben, das Bankgeschäft, wie du das noch kennengelernt hast und heute, was ist das wichtigste Problem, das man sofort lösen müsste, um wenigstens in diese Zeiten wieder zurückzukommen, wo ja Europa noch besser performt hat? Auch in dem in dieser Finanzwirtschaft?
Wir können nicht mehr und wollen auch nicht mehr zurück in die des Bankensystems, in dem ich groß geworden bin. Dieses Bankensystem, nennen wir das Bilanzbankensystem, die Banken nehmen Einlagen und machen daraus Kredite, dieses System ist nicht in der Lage, die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts, was die Risikokapitalbereitstellung betrifft, entsprechend auszustatten. Das liegt in der Struktur einer Bank. Aber lass uns da nicht zu tief einsteigen, nur einfach die These im Raum stehen. Wir brauchen einen massiven Bedeutungsverlust der Banken. Entschuldigung, das ist meine These. Nicht zurück zu einer Bank von 20, 30 Jahren. Das funktioniert alles nicht mehr in der Vergangenheit. Roger, finden wir nicht die Zukunft. Wir müssen akzeptieren, dass eine moderne, technologiegetriebene Volkswirtschaft, die sehr stark von Start-ups, von jungen Unternehmen mit unsicheren Geschäftsmodellen geprägt wird, die braucht Kapital, ich schätze mal ungefähr 2-3% des Bruttosozialproduktes, Minimum Kapital, das bereit ist, alles oder nichts zu spielen. Das kann eine Bank nicht machen, Roger. Das würde eine Bank unseriös machen. Banken werden weiter gebraucht, aber ihre Bedeutung in Europa ist zu groß. Also die Banken müssen konsolidieren. Wir brauchen paneuropäische Banken. Wir haben eine einheitliche Währung. Wir brauchen auch paneuropäische Banken. Und wir brauchen einen stärkeren Nichtbankensektor, der einen Teil des Sparvermögens der Europäer riskanter anlegt, als es eine Bank könnte. Ja. Guck mal, früher haben wir hauptsächlich die Industrie des 20. Jahrhunderts finanziert. Du kanntest im Grunde die Geschäftsmodelle. Du konntest ungefähr berechnen, wenn eine Autofirma eine neue Fabrik baut, was bedeutet das, welche Cashflows dahinter stehen. Wie willst du berechnen, welche Cashflows SpaceX AI hat? Wie willst du berechnen, ob diese ganzen Tech-Investitionen in Amerika im Wahnsinn enden oder sonst wo? Das kann niemand mehr, das kann eine Bank nicht finanzieren. Und keine Bank in Amerika finanziert das wirklich. Das finanzieren sogenannte Nichtbanken. Und davon haben wir zu wenig. Die Amerikaner meiner Meinung nach übrigens zu viel. Aber du weißt, jeder, der mal in Amerika studiert, ich habe dort auch gelebt, die Amerikaner neigen zur Übertreibung und zu großem Optimismus. Und wir Europäer neigen dazu, die Dinge zu sehr museal zu sehen. Und was wir gemacht haben als Bürger, wir haben unsere Freiheit zum Teil an den Staat verkauft. der uns korrumpiert hat mit dem Sozialsystem, damit wir den Mund halten, wenn er eben keine entsprechende Gegenleistung ansonsten bringt.
Leonard.
Nein,
interessant. Wir haben unsere Freiheit an den Staat verkauft, der uns korrumpiert hat. Ist ein guter, ein klarer, ein harter, aber ich glaube richtiger Befund. Was ist die Schlagzeile, die du jetzt auf deiner Baleareninsel in der Unbeschwertheit des Dolce Vita im Süden Europas, an diesem Sehnsuchtsort, auf dieser Sehnsuchtsinsel, wo immer das ist, was ist die Schlagzeile, die dich oder die Nachricht, die du gehört hast aus den letzten Tagen, die dich gefreut hat, die dir ein gutes Gefühl gegeben hat?
Auch irgendwie, dass es in der Welt doch am Ende gerecht zugeht. Kommen wir noch mal, enden wir mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Donald Trump hat versucht, sie zu manipulieren. Wir wissen es nicht genau, aber es war ja alles sehr peinlich, was da passiert ist um das USA-Team. Und das kleine Belgien schlägt dann die USA, was überhaupt nicht in das Geschäftsmodell der FIFA passte. Da hat man doch das Gefühl, dass der alte Satz meines Pastors, als ich noch Messdiener war, kleine Sünden bestraft der Herr sofort, doch noch immer Wirkung hat auf diesem Planeten.
Der Economist hat übrigens einen schönen Satz gebracht zur Fußball-WM. Er hat gesagt, eine Fußball-WM und jetzt vor allem die in den USA ist immer ein Schaulaufen der Großmächte, aber auch eine Verschwörung gegen sie, weil eben solche Länder dann gewinnen. Aber diese Fußball-WM, wenn wir noch einen Moment da verweilen, das ist für mich der echte Lichtblick dieses Sommers. Ich finde das eine großartige WM und einmal mehr sind all diese Lästermäuler, diese Berufspessimisten, diese freudlosen Schießschartengesichter, die sind wieder mal abgestraft worden. Was haben sie auf Gianni Infantino eingeprügelt? Ja, der hat das aufgeblasen, 48 Teams, das interessiert niemanden, die Stadien bleiben leer, die Ticketpreise sind zu hoch und die Amerikaner interessieren sich sowieso nicht für Fußball. Und siehe da, die Überdosis Fußball war bitter nötig gegen die Überdosis Krieg, Konflikt und Wahnsinn. Und wenn wir jetzt alles zusammenfassen, die Aktienmärkte geben Infantino recht. Siehe, die Welt ist nicht verbrannt. Beschäftigt euch mit Fußball. China schaut, dass der Laden nicht in die Luft fliegt. Und alles andere kann mit einer gewissen qualifizierten Gelassenheit zur Kenntnis genommen werden. Bei allem Grauen, das ich ja hier auch nicht unterdrücken möchte, natürlich, je näher man dann an diesen Konflikten dran ist, umso schlimmer wird's. Aber siehe, die Welt ist nicht verdammt.
Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Mir kommen fast die Tränen, Roger.
Ja, nein, weißt du, wir beneiden dich natürlich jetzt um deinen wunderbaren Standort. Also.
Ja, aber den muss ich ja bald wieder ändern. Also ja, gut. Der Neid kann in Grenzen
aber
bleiben.
Du hast zumindest deine Fluchtoase, die hast du schon. Wir andere müssen sie noch suchen. Okay.
Also,
danke.
Schöne
Grüße ins Mittelmeer. Aufpassen und, da. Ich habe gehört, irgendein weißer Hai sei kürzlich gesichtet worden. Also beim Paten aufpassen.
Ja, noch viel schlimmer ist, der Kugelfisch erobert das Mittelmeer. Ein Kugelfische mit ganz, ganz harten Zähnen. Du weißt, der Kugelfisch, den man nicht essen soll, weil es potenziell giftig ist. Der ist über den Suezkanal eingeschleppt und im östlichen Mittelmeer verbreitet er sich schon dramatisch schnell. Also, aber jetzt wollen wir bei den schönen Aussagen bleiben. Genau. Ja. Vergiss weiße Haie und andere.
Okay,
Sachen.
Alles klar. Leonhard, danke.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, schöne Woche.
Ciao.